Die Predigt heute war eigentlich nur als kurzes Abendmahlshinführung oder Impuls gedacht. Und trotzdem denke ich, dass es sehr gut in die Adventszeit passt. Wir haben das in den Liedern jetzt auch schon zum Ausdruck gebracht, dass Jesus eben so im Mittelpunkt steht. Und deswegen können wir uns für das Thema auch mehr Zeit nehmen und einfach mal anschauen, wer ist denn derjenige, auf den wir hier warten und dessen Geburtstagsparty ja immerhin die ganze Welt feiert. Das ist ja schon keine kleine Sache. Gestolpert bin ich vor kurzem über einen Vers, der steht in Hebräer 6, Vers 20. Und dort lesen wir von einem himmlischen Heiligtum. Und da steht, dorthin ist Jesus bereits vorausgegangen, er, der uns ewiger Priester geworden ist, ein hoher Priester nach der Art Melchisedeks. Jesus als der ewige hohe Priester, ein hoher Priester nach der Art Melchisedeks oder nach der Ordnung Melchisedeks. Also Jesus hat ja viele Namen. Wir nennen ihn Retter, wir haben das gerade gesungen, wir nennen ihn König, manchmal auch Hirte oder das Lamm. Und hier wird er uns aber als der hohe Priester vorgestellt. Und das wollen wir uns mal anschauen. Und eben auch gucken, was hat denn dieser Melchisedek damit zu tun? Wenn wir an Priester denken, dann sind wir in der Bibel sehr schnell bei der Stiftshütte oder bei den Tempeln. Und da geht das eigentlich auch los. Relativ zeitig im zweiten Buch Mose finden wir das. Das ist praktisch kurz nachdem das Volk Israel das die 10 Gebote bekommen hat. Und in 2. Mose 24 schließt Gott diesen Bund mit seinem Volk. Und dann in Kapitel 28 wird der Aaron eingesetzt mit seinen Söhnen. 2. Mose 28, Vers 1. Du sollst nun deinen Bruder Aaron und seine Söhne aus der Mitte der Israeliten zu dir kommen lassen, denn sie sollen mir als Priester dienen. Das ist die entscheidende Stelle. Und der Gedanke, den Gott dahinter hat oder den ich so rauslese, ist, dass ihn in seinem Heiligtum nicht jeder dienen kann. Ein Priester würden wir heute so beschreiben, dass das praktisch eine Gruppe von Menschen ist, die gemeinsam in Gemeinschaft leben, um Gott zu dienen und die auch in Gemeinschaft, in sehr enger Gemeinschaft mit Gott leben, die sich praktisch auch ein Stück weit absondern von der Menge. Heute ein Priester, wo wir sagen, der lebt wirklich ein Leben nur für Gott, im Dienste Gottes. Und was man da alles so tun muss, auch damals schon die Priester, das geht praktisch jetzt hier im zweiten Buch Mose los und das zieht sich dann bis ins vierte Buch Mose. Das dritte Buch, wird ja auch praktisch die Priesterordnung genannt, also ein ganzes Buch für die Priester als Anweisung, wie man eigentlich als Mensch leben muss, um in dieser Nähe Gottes bestehen zu können. Es waren ja Leviten, das Buch heißt auch Levitikus, also ein ganzes Buch nur für die Priester. Und dort taucht immer wieder dieser Satz auf, der wirklich relevant ist für den Dienst auch im Heiligtum. Seid heilig, denn ich bin heilig. Diese Aufforderung an die Priester, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist der Anspruch, den Gott hat, wenn man in die Nähe von ihm kommen will oder wenn man in seiner Nähe, um in seiner Nähe überhaupt bestehen zu können. Das war von Gott, so lese ich das raus, eigentlich so nicht gedacht, dass es eben nur diese kleine Gruppe ist, sondern wir lesen das weiter vorne im ersten Buch Mose. Ach nee, ein paar Kapitel weiter vorne, ein paar Kapitel 19. Wie hat er sich das mit seinem Volk eigentlich gedacht? 19, Vers 6. Da geht es darum, wenn sie seinen Bund halten, eine Ankündigung auf den Bund. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Wenn ihr meinen Bund haltet, Dann sollt ihr mir ein Königsvolk von Priestern, eine heilige Nation sein. 2. Mose 19, eine Ankündigung, eine Zusage an dieses Volk. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das heißt, eigentlich sollten alle in seinem Volk leben wie Priester. Eigentlich wünscht sich Gott, dass jeder in seinem Volk eine so enge Gemeinschaft, so eine enge Beziehung mit ihm hat, aber eben auch so lebt in dieser Heiligkeit, in diesem Anspruch, den Gott dort auch in dieser Priesterordnung niederschreibt. Eine heilige Nation. Und wenn wir so lesen, wenn man sich das mal so durchblättert von 2. Mose bis 4. Mose, dann wird uns schnell deutlich, es ist wirklich praktisch kaum möglich, das alles zu halten. Also es wird uns klar, dass es für einen Menschen kaum möglich ist oder vielleicht unmöglich ist, das alles einzuhalten, was dort in dieser Priesterordnung niedergeschrieben ist, um vor Gott heilig zu sein. Seid heilig, denn ich bin heilig. Von uns aus ist es fast nicht möglich. Und deswegen, so deute ich das, hat er gesagt, wenigstens, wenn schon nicht das ganze Volk, dann wenigstens die Gruppe, die mir in meinem Heiligtum dient, wenigstens die sollen doch bitte probieren, heilig zu sein. Denn die Stiftshütte oder auch der Tempel war ja der Wohnort Gottes. Dort war Gott anwesend. Und er hat gesagt, in meiner Nähe, da muss man einen gewissen Anspruch erfüllen. Und das war für die Menschen schwer, aber wenigstens die Priester sollten diesen Anspruch erfüllen. Sie wurden ausgewählt eben aus dem Stamm Levi, und waren dann immer nach Fahren Aarons, also von ihm auf seine Söhne und dann immer auf die Söhne weitergegeben. Deswegen diese Priesterordnung im Dienst wurde auch die aaronitische Priesterordnung genannt, also immer in der Abstammung von Aaron. Und das ist das, wenn wir in der Bibel an Priester denken, dann ist das eigentlich immer diese aaronitische Priesterordnung, die wir da lesen. Und wenn wir jetzt, und da schlagen wir den Bogen zu dem Hebräer 6, Vers 20, wenn wir jetzt lesen, dass Jesus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks war, dann gibt uns das einen Hinweis, dass er eben kein Priester nach der aaronitischen Priesterordnung ist. Das heißt, hier wird uns eine neue Priesterordnung angekündigt. Er ist kein Priester in der Ordnung, wie das die Juden bis dahin kannten. Das ist hier diese große Aussage, die da steht. Und was hat das mit dem Melchisedek zu tun? Warum steht nach der Ordnung Melchisedeks? Das ist eine Stelle, wo uns der Melchisedek vorgestellt wird, in 1. Mose 14, das sind nur zwei Verse. Das ist eine Stelle, da geht es um Abram. Das ist noch bevor Gott den Bund mit ihm schließt. Er ist also noch nicht Abraham. Das ist dann erst zwei, drei Kapitel später. Abram kommt von einer Schlacht zurück, zu der er ausgezogen war, um Lot und dessen Familie zu befreien, die verschleppt wurden. Und dann lesen wir Vers 18, 18 bis 20. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin, brachte Brot und Wein mit, er war Priester Gottes des Höchsten und segnete Abram. Er sagte, gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören, und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Abram gab ihm den zehnten Teil von aller Beute. Das ist alles, was uns gesagt wird zu Melchisedek. Der taucht sonst nicht mehr auf. Es wird sich immer mal wieder auf ihn bezogen, aber von ihm selber lesen wir sonst nichts mehr. Und jetzt ist die Frage, ja, was vergleichen wir denn jetzt Jesus mit dem Melchisedek aus den Versen? Wie können wir denn das deuten, was Jesus mit ihm zu tun hat? Da könnte man sagen, wir haben gerade gesungen, es kommt der König, auch der Melchisedek kam, lesen wir. Er brachte Brot und Wein. Das sind zumindest auch Bilder, die wir gebrauchen, wenn wir von Jesus reden. Wir hätten ja eigentlich heute Abend mal gehabt. Er brachte Brot und Wein. Er war Priester Gottes. Das ist eine sehr interessante Stelle, denn Priester waren noch gar nicht eingesetzt in dem aaronitischen Priestertum. Er segnet den Abram. Jesus segnet uns auch. Er schenkt uns Segen, also das ist zumindest eine Parallele. Und dann der letzte Vers, Abraham gibt in den zehnten Teil, also irgendetwas zurückgeben von uns Menschen. Es ist ja praktisch eine Unterordnung. Also der Abraham, der später ja der Gründervater des Volkes ist, der ordnet sich unter, er lässt sich segnen und gibt teilweise auch, also gibt auch den Zehnten, was auch zeigt, dass er ihn als etwas Höheres anerkennt, dem der Zehnte zusteht. Im Hebräer heißt dann, damit haben ja selbst die Leviten, denen der Zehnte zugestanden hat, den Zehnten gegeben. Also hier wird etwas deutlich gemacht von einer Unterordnung auch des Abrahams diesem Priester gegenüber. Und das ist das, worum es uns heute ein Stück weit gehen soll. Was hat es mit diesem Priester Melchisedek auf sich? Und wenn wir an Priester denken, dann sind das eigentlich drei entscheidende Punkte, die da relevant sind, um ein Priestertum zu charakterisieren oder zu beschreiben oder die Priesterordnung zu beschreiben. Das ist zum einen der Priester selber. Das heißt, wie ist er ernannt? Wie macht er seinen Dienst? Das zweite ist das Heiligtum. Wo dient er? Und das dritte ist, was opfert er? Also bei Priestern denkt man immer an Opfer. Das findet man im gesamten Alten Testament. Also drei Punkte müsst ihr euch merken: Priester, Heiligtum und Opfer. Und den Zusammenhang oder die Auslegung selber, was bedeutet es, ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks zu sein, die lesen wir eben in diesem Hebräerbrief. Es wird uns dort praktisch schon ausgelegt. Wir müssen es nur lesen. Es geht, es fängt in diesem Vers 6, Kapitel 6, Vers 20 an und zieht sich dann über Kapitel 7 bis 10, eine Auslegung von dem. Und wir könnten das jetzt am besten alles einmal lesen. Diese Kapitel, ihr habt ja den Kochtopf in der Nähe, das heißt, wir hätten eigentlich die Zeit, da jetzt mal gemeinsam diesen Sonntag durchzugehen. Es ist unglaublich voll, diese paar Kapitel. Es sind sehr tiefe Aussagen. Es ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern eigentlich steckt manchmal in jedem Satz eine absolute Wahrheit drin. Und ich bin fast froh, dass ich das heute nicht nur als Impuls zu einem Abendmahl halten darf, sondern dass ihr mir ein bisschen mehr Zeit gebt. Ich empfehle es euch aber trotzdem, dass ihr es im Nachgang nochmal zusammenhängend lest, weil ich jetzt, um es zusammenzufassen, immer mal sehr viel springen muss, auch zwischen den Kapiteln, denn es wird immer mal wieder aufeinander verknüpft. Es macht Sinn, dass ihr das danach nochmal im Zusammenhang lest, weil ich kann nur einzelne Punkte aufgreifen oder wie der Schreiber des Epheserbriefes sagen würde, es ist nur ein unvollkommener Schatten dieser Kapitel. Wir wollen uns zuerst auf den Punkt Priester fokussieren. In der aaronitischen Priesterordnung war es praktisch so, dass das Amt immer weitergegeben wurde auf die nächste Familie, auf den nächsten Sohn. Es war also die Abstammung ganz entscheidend. Wenn du aus einem anderen Stamm gekommen bist, konntest du praktisch nicht Priester werden. Und das lesen wir auch, dass wenn ein Priester gestorben ist, dass dann ein neuer wieder eingesetzt werden musste. Deswegen lesen wir auch, es musste viele Priester geben, denn wenn einer starb, musste ein anderer seinen Platz einnehmen. Ist bei Melchisedek und auch bei Jesus ein Stück weit anders, diese Abstammung. Das hatten wir ja schon betrachtet, dass der Melchisedek eigentlich schon vorher da war. Und das wird uns auch im Hebräer 7, Vers 6 bestätigt. Melchisedek aber gehörte gar nicht zu Abrahams Volk. Und dennoch hat ihm Abraham den Zehnten gegeben. Also der gehörte gar nicht zum Volk. Es geht also hier um eine Priesterordnung, die nicht unbedingt was nur mit dem Volk Israels zu tun hat, sondern die ein Stück größer ist. Und das betrifft nicht nur die Volkeszugehörigkeit, sondern auch die Abstammung. Auch das wird in dem Hebräerbrief aufgegriffen. Denn wie wir wissen, kommt unser Herr aus Juda. Doch Mose hat Juda nie in Verbindung mit dem Priestertum erwähnt. Also auch die Abstammung ist hier gar nicht mehr entscheidend in diesem Priestertum, von dem wir hier reden. Jesus hätte, und das wird uns auch bestätigt, er wäre nicht einmal Priester gewesen in diesem aaronitischen Priestertum. Hebräer 8, Vers 4. Und das betrifft auch die Amtsdauer. Die endet normalerweise mit dem Tod und dann wird ein neuer Priester eingesetzt, ein neuer hoher Priester. Und dieser Vergleich mit Melchisedek sagt, ja, aber von ihm, es gibt keinen Hinweis auf seinen Vater, seine Mutter oder einen seiner Vorfahren. Es gibt uns weder der Anfang noch das Ende, es wird uns weder der Anfang noch das Ende seines Lebens mitgeteilt. Von Melchisedek kennen wir weder den Anfang noch das Ende. Und da wird diese Parallele bezogen auf Jesus, von dem eben auch gesagt wird, du sollst immer Priester sein, ein Priester nach der Art Melchisedeks. Und das ist ein Vers, der taucht schon im Psalm 110 auf. Du bist mein Priester für ewige Zeit, so wie Melchisedek es seiner Zeit war. Also auch wieder so, wie das die Anne gerade gesagt hat, eine Stelle, die schon viel weiter vorn steht, wo Gott das über seinen Sohn sagt, du bist mein Priester für ewige Zeit, so wie Melchisedek es seiner Zeit war. Ein Priestertum, was kein Ende hat, das ist der große Unterschied zu dem Aaronitischen. Jesus wird uns also hier als ein Priester vorgestellt, der zum einen in Gemeinschaft mit Gott lebt, aber dessen Dienst auch kein Ende hat, für ewige Zeit. Eine neue Priesterordnung. Es musste nach der Aaronitischen viele Priester geben und sie mussten Tag für Tag opfern und sie hatten auch viele Regeln und Vorschriften. Und wir können jetzt nicht sagen, dass sie das schlecht gemacht haben. Also warum musste es denn überhaupt einen neuen Priester geben? Also wenn bei uns auf Arbeit irgendwie einer ausgetauscht wird, dann ist immer die erste Frage, was hat er denn falsch gemacht? Was war denn so schlecht an der alten Priesterordnung? Und den Vers, das lesen wir in Vers 28 im 7. Kapitel. Das eigentliche Problem lag in den Priestern selber, dass sie Menschen waren. Das Gesetz konnte nur schwache, mit Fehlern behaftete Menschen zu hohen Priestern machen. Das Wort des Eidschwurs aber, das viel später als das Gesetz kam, ernannte den Sohn, der für immer und ewig vollkommen ist. Das Wort des Eidschwurs, also Gott hat ja praktisch, das lesen wir ein paar Verse vorher, er hat sich in doppelter Weise festgelegt, er hat diese Zusage gemacht und einen Eid darauf gegeben, diesen Jesus als hohen Priester einzusetzen, in doppelter Weise bestätigt, Jesus einzusetzen, und zwar als ewig, für immer und ewig vollkommene Person, eine Person, die vollkommen ist. Etwas, was eben die Hohenpriester nie sein konnten, die zwar auch versucht haben, durch eigenes Wirken, Regeln einhalten, Ordnungen einhalten, irgendwie versucht haben, heilig zu sein, aber es waren trotzdem immer nur schwache, mit Fehlern behaftete Menschen. Schwache, mit Fehlern behaftete Menschen. Und das ist diese Grenze, die hier aufgezeigt wird, vollkommen und heilig ohne Sünde ist Jesus. Das macht das deutlich, dass diese ganzen Dienste dieser Priester es nicht geschafft haben, ansatzweise daran zu reichen, was unser Jesus hier erreicht hat. Ein neues Priestertum, unabhängig von Abstammung, nicht nach dem Gesetz. Gott setzt hier wirklich eine komplett neue Priesterordnung ein. Und das ist das, was wir am nächsten Wochenende feiern dürfen, ein neues Priestertum, der Beginn etwas ganz Neuem. Und das hat auch ein Stück weit was mit der Arbeitsstätte zu tun. Und da kommen wir zu Punkt 2, das Heiligtum. Die Arbeitsstätte des Priesters, oder wie es im Hebräer heißt, das irdische Heiligtum. Den Aufbau, den lesen wir sehr detailliert, einmal für die Stiftshütte, wie auch für den Tempel. Sehr konkrete Vorgaben, wie das alles sein muss, damit es den Ansprüchen von Gott überhaupt standhält. Und darauf bezieht sich auch wieder der Ausleger im Hebräerbrief im Kapitel 9. Und der Aufbau ist eigentlich immer der gleiche. Es gibt ein Heiligtum. Das ist das, wo die Priester ihren Dienst tun. Und dann gibt es nochmal das Allerheiligste oder das Höchstheiligste. Das ist dann das, wo Gott anwesend ist. Und während in dem Heiligtum die Priester jeden Tag ihren Dienst getan haben, lesen wir, in das Höchstheilige, in den hinteren Teil aber durfte nur der Hohepriester. Und zwar nur ein einziges Mal im Jahr. Jedoch nicht ohne Blut. Das opferte er für sich selbst und für die Verfehlungen des Volkes. Also eine Dreiteilung, muss man es so nennen, weil einmal das Volk stand immer draußen. Das Volk durfte das Heiligtum, die Stiftshütte, den Tempel nicht mal betreten. Das Volk war draußen und die Priester als Mittler, auch ein Begriff, der dann im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen wird, als Mittler zu Gott. Und die Priester haben im Heiligtum gedient. Der hohe Priester war aber der Einzige, der nur ein einziges Mal im Jahr überhaupt in das Allerheiligste durfte. Und das gibt uns ein Stück weit einen Blick, wie schwer es ist, als Mensch in die Nähe Gottes zu kommen, wenn man versucht, sich selbst zu rechtfertigen. Selbst der hohe Priester durfte es nur ein einziges Mal im Jahr. Und ich denke, dass selbst das schon fast eine Ausnahme war. Er musste dann immer noch für sich und für das Volk Opfer bringen, um überhaupt in die Nähe Gottes kommen zu dürfen. Und das, was dazwischen war, zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, das ist dieser Vorhang. Das lesen wir auch immer wieder. Der Vorhang, der das trennt, und hinter diesen Vorhang durfte nur der hohe Priester. Das irdische Heiligtum wird in dem Hebräerbrief immer wieder aufgegriffen, aber es wird eben auch deutlich gemacht, dass es nur ein Schatten, eine unvollkommene Nachbildung des himmlischen Heiligtums. Ja, ein Schatten, eine unvollkommene Nachbildung. Aber der Vorhang, der in dieser Nachbildung hängt, der macht eben deutlich, dass es für uns nicht möglich, praktisch nicht möglich ist, in die Nähe Gottes zu kommen, aus eigenem Wirken heraus. Das lesen wir in 9, Vers 8. Und hier legt es uns der Heilige Geist aus, und das gibt uns dieser Verfasser des Hebräerbriefes mit. Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins eigentliche Heiligtum so lange nicht offen ist, wie die Bestimmungen des vorderen Zeltes gelten. Also der Weg ins eigentliche Heiligtum. Das Wort verwendet hier Karl-Heinz von Heiden. Das eigentliche Heiligtum ist ja nicht das, wo die Priester immer ihren Dienst getan haben, sondern das eigentliche Heiligtum ist doch das, wo Gott ist. Wir wollen doch in die Nähe Gottes. Gott will doch unsere Gemeinschaft. Das eigentliche Heiligtum, dieser Weg ist nicht offen. Für uns Menschen nicht offen gewesen unter dem aaronitischen Priestertum. Und zwar so lange, wie die Bestimmungen des vorderen Zeltes gelten. Also da, wo es Gesetze, Ordnungen, Vorschriften gab, die einzuhalten waren, wo eben das aaronitische Priestertum gelebt hat. So lange, wie dieses aaronitische Priestertum gegolten hat, gab es für uns keinen Zugang zum eigentlichen Heiligtum. Kein Weg zu Gott für uns Menschen. Und an welcher Stelle lesen wir genau den Moment, wo dieses aaronitische Priestertum endet? Wir sind da live mit dabei in dieser Stelle. Wir erfahren es, als Jesus am Kreuz hängt und stirbt. Wir erleben den Moment, als dieses Priestertum öffnet und der Weg ins eigentliche Heiligtum frei wird. Matthäus 27, Vers 50. Jesus verstirbt am Kreuz. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Jesus verstirbt, in diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. das Ende des aaronitischen Priestertums und ein Weg wird frei ins eigentliche Heiligtum. Ein absoluter Gänsehautmoment. Jesus beendet das Alte und schafft etwas Neues. Und da ist die Frage, wie ist ihm das gelungen? Was hat Jesus gemacht? Die Priester haben doch auch jeden Tag geopfert. Sie haben doch die ganzen Ordnungen gehalten. Was hat Jesus als hoher Priester anders gemacht? Und das liegt an unserem dritten Punkt, dem Opfer. Die Opfervorschriften, die ziehen sich auch im Alten Testament über viele, viele Kapitel, wo genau beschrieben wird, wie muss geopfert, in welchen Zusammensetzungen, welche Tiere, für welche Dinge muss was geopfert werden. Und trotzdem gibt uns der Verfasser des Epheserbriefes hier deutlich die Antwort, Jesus kam als Priester, der nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern geopfert hat, nicht das Blut von Stieren, im Wasser aufgelöste Asche einer jungen Kuh, gab es ganz viele Dinge, die man hier liest, was da zu tun war. Jesus kam eben nicht mit dem Blut von diesen Tieren. Und es musste im Alten Testament praktisch alles damit besprengt werden, mit Blut. Das war völlig normal. Aber es war eben, und das lesen wir hier, nur eine rituelle Handlung. Es war nur eine symbolische Handlung, eine rituelle Reinigung wird es hier genannt. Und auch die Vorschriften und Ordnungen, die wir lesen, auch auf die wird hier eingegangen. Denn die Vorschriften beziehen sich auf Essen und Trinken und rituelle Waschungen, also auf äußere Bestimmungen. Es wird deutlich gemacht im Kapitel 9, dass all das, auch das Opfern, nur etwas Äußerliches war. Nach dem Gesetz musste fast alles mit Blut gereinigt werden und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Und gleichzeitig lesen wir aber, die vom Gesetz verlangten Gaben und Opfer konnten das Gewissen des Opfernden nicht wirklich befreien. Das heißt, ich konnte noch so viel opfern, wie ich wollte für meine Schuld, aber es konnte das Gewissen des Opfernden gar nicht befreien. Es ist nur eine sinnbildliche Handlung, um sich die Schuld bewusst zu machen. Wenn ich einen Fehler mache und ich entschuldige mich dafür bei dem Gegenüber, dann zeige ich erstmal ein Schuldbewusstsein. Mir ist bewusst, ich habe was falsch gemacht. Und ich kann mich dann 5-mal dafür entschuldigen und ich kann um Vergebung bitten, aber die Schuld ist ja immer noch da. Der Fehler ist nicht rückgängig gemacht. Und genauso wird das hier beschrieben in dem Hebräerbrief, dass es bei dem Opfern für die Juden eigentlich nur darum ging, dass sie sich immer wieder ihrer Schuld bewusst werden und dass sie sie vor Gott eingestehen. Aber das Gewissen des Opfernden war immer noch mit Schuld bedeckt, war immer noch belastet, ein belastetes Gewissen, Bezeichnung, die wir heute immer noch genauso verwenden. Und deswegen, das wird auch hier so aufgegriffen in Kapitel 10, Vers 3, alle Jahre werden sie aufs Neue an die Sünden erinnert. Alle Jahre werden sie aufs Neue an die Sünden erinnert. Es ist nicht so, dass die geopfert haben und die Sünden war weg, sondern sie wurden jedes Jahr immer wieder daran erinnert, denn das Blut von Stieren und Böcken kann nun einmal keine Sünde wegnehmen. Es war nicht möglich, dass die Opfer Sünde wegnehmen. Und sie waren, das lesen wir, sie waren nicht rein, ihr Gewissen weiterhin belastet. Das war die Beschränkung des Opferns im aaronitischen Priestertums. Kein Priester, kein Hohepriester konnte durch das Opfern irgendwelche Schuld wegnehmen. Das war die Beschränkung des aaronitischen Priestertums. Und daher die Frage, was hat denn Jesus als hoher Priester anders gemacht? Und auch die Antwort wird uns gegeben, Vers 27, Kapitel 7, Vers 27. Er musste nicht Tag für Tag Opfer darbringen, wie die hohen Priester vor ihm. Er musste auch nicht zuerst für die eigenen Sünden und dann für das ganze Volk opfern. Nein, er hat das ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Wir haben einen hohen Priester, der nicht nur Opfer gebracht hat, sondern er hat sich selbst geopfert. Unser hoher Priester hat sich selbst als reines und fleckenloses Opfer dargebracht. Das Blut des Messias bewirkt viel mehr, weil es sich in der Kraft des ewigen Geistes Gottes als fehlerloses Opfer dargebracht hat. Sein Blut reinigt unser Gewissen. Das ist der Unterschied. Wir lesen, dass die Opfer im Alten Testament kein Gewissen reinigen konnten. Es war immer noch belastet. Und von Jesu Blut lesen wir, sein Blut reinigt unser Gewissen von all diesen toten Werken, damit wir nun dem lebendigen Gott dienen. Und es wird immer wieder aufgegriffen. Das ist wirklich wunderbar zu lesen. Kapitel 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die er für sich ausgesondert hat, oder geheiligt hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Völlig und für immer von ihrer Schuld befreit, mit einem einzigen Opfer. Das, was in dem aaronitischen Priestertum nie möglich war. Er hat uns ein für alle Mal von unserer Schuld befreit. Es war eben nicht nur äußerlich, nicht nur dieses Bedecken von Sünde, wie das im Alten Testament war, sondern er hat wirklich die Sünde weggenommen. Deine Schuld ist vor Gott für immer vergeben, wenn du dieses Opfer von Jesu annimmst. Das ist das Angebot, was wir auch heute wieder an dich machen, wenn du dich dazu noch nicht entschieden hast. Dazu will ich dich einladen, in diese Gemeinschaft zu Gott zu kommen, wenn du dieses Opfer von Jesus für dich annimmst. Und mir ist bei dem Opfern deutlich geworden, dass es hier auch um den Wille geht. Die Schafe und die Böcke, die wurden natürlich nicht gefragt, bevor man sie geopfert hat. Da können die noch so viel geblökt haben. Die wurden gegen ihren Willen geopfert. Aber von Jesus lesen wir auch in dem Hebräer, dass er diesen Willen hatte. Ja, ich bin bereit, ich werde tun, was du willst. Er gibt sich als Opfer freiwillig hin. Ganz entscheidender Punkt, es war auch sein Wille, sich als Opfer zu geben. Und genauso ist es eine freie Willensentscheidung von uns, ob wir dieses Opfer annehmen. Hört ihr mich noch? Ich habe gerade eine Fehlermeldung. Nicken? Sehr schön. Wer es annimmt, dieses Opfer, dem gilt der gleiche Zuspruch wie damals dem Volk Israel in 2. Mose 19. Denn das wird so nochmal genauso aufgegriffen in 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Vers 9. Der wird uns jetzt dieser Zuspruch gemacht, den Gott eigentlich einmal dem Volk Israel nach dem Auszug gegeben hat. Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Wir, die wir das annehmen. Jetzt trifft wieder das zu, was eigentlich Gott mal mit seinem Volk geplant hatte. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Also wir haben einen König, dem wir dienen. Wir sind auch eine Priesterschaft, eine Gemeinschaft, die sich in die Gemeinschaft Gottes begibt, die in der Nähe Gottes lebt, die jetzt in dieses Heiligtum hinein darf. Und wir sind ein heiliges Volk, ausgesondert, ohne Schuld und geheiligt durch Jesus. Das, was dem Volk früher nicht möglich war, die standen draußen, die durften nicht mal ansatzweise in die Nähe. Wir sind jetzt eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Und das spannt den Bogen wieder zurück zu Melchisedek. Von ihm lesen wir, dass er König von Salem und Priester des höchsten Gottes war. König und Priester. Genau das, was eine Parallele zu Jesus ist, der auch König und Priester ist. Der Psalm 110 wird von Karl-Heinz von Heiden sogar überschrieben mit dem Titel Der Priesterkönig, der König von Priestern. Er führt ein heiliges Volk, ein königliches Priestertum. Und das werden wir auch einmal vor ihm bekennen. Eine Formulierung, die uns wieder begegnet in der Offenbarung. Offenbarung 5, Vers 9, da stehen wir als geheiligtes Volk vor dem Thron. Und wir werden genau das bekennen. Da geht es um das Buch des Lebens, wer es öffnen darf. Und wir alle gemeinsam werden dort stehen, die das angenommen haben, werden dort stehen und singen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du warst als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Du hast uns gemacht zu einem Königsvolk und zu Priestern. Ein königliches Priestertum, das werden wir einmal so vor ihm bekennen, wenn wir da vor dem Thron stehen. Und das ist dann auch, um mit Melchisedek zu enden, die letzte Parallele zwischen ihm und Jesus, warum ich denke, das passt perfekt in die Adventszeit. Auch das lesen wir in Hebräer 7. Da wird uns das ausgelegt. Der Name Melchisedeks bedeutet König der Gerechtigkeit. Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Und von König Sale und König Salem bedeutet König des Friedens. Melchisedek war König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Und jetzt reden wir davon, dass wir einen Jesus haben, der uns Gerechtigkeit bringt und Frieden schafft. Und das ist wirklich wichtig, das zu verstehen, in Bezug auf das alte Priestertum. Dort war eben echter Friede mit Gott nicht möglich, weil diese Opfer, diese ganze rituelle Handlung nicht gereicht hat, um die Menschen vor Gott zu rechtfertigen. Wichtig ist erst Gerechtigkeit und dann ist Frieden möglich. Dieses Bild, König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Jesus im neuen Bund, der uns vor Gott rechtfertigt, damit wir ewig, in Ewigkeit gilt dieses Priestertum, damit wir in Ewigkeit Frieden haben dürfen. Wir singen in den Liedern, in den Weihnachtsliedern, wir haben es vorhin gerade gemacht, sehr gerne vom Friedefürst und der König zieht ein. Aber vielleicht können wir in Zukunft da immer mal im Hinterkopf haben, es kommt eben auch der Hohepriester. Das habe ich in den Liedern ehrlich gesagt eher selten gefunden oder ich habe es gar nicht entdeckt. Ein Hohepriester, der sich selbst geopfert hat, damit wir Menschen von Schuld befreit einen Weg zu Gott ins Heiligtum haben. Wenn ihr euch also für heute von der Predigt, wenn es ein bisschen viel war, nicht so viel merken könnt, zumindest auch die Kinder, drei Schlagworte sind wichtig. Priester, Heiligtum, Opfer. Priester, Heiligtum, Opfer, das sind die drei Begriffe, die da gelten. Denn durch Jesus, den hohen Priester, haben wir den Weg ins Heiligtum, weil er sich selbst als Opfer gebracht hat. Durch den hohen Priester haben wir den Weg ins Heiligtum, weil er sich selbst als Opfer gebracht hat. Priester, Heiligtum, Opfer. Und da will ich mit einem letzten Vers aus Hebräer schließen, der das so zusammenfasst. Hebräer 10, Vers 19. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Amen.